Deutschlandfunk Kultur heute.
Im Studio ist Katja Lückert. Guten Abend. Erfindungsgeist ist in diesem November bei fast jeder Veranstaltung gefragt. Da gibt es Drive-by-Geburtstage, Hochzeitsgeschenk, Drop-off-Plätze, kontaktlose Abschlussfeiern, Ferngottesdienste und unzähliges mehr. Auch bei der Verleihung des Deutschen Theaterpreises der Faust war alles ganz anders gestern Abend in Hannover, nein, auf der Webseite. Zunächst war eine Gala vor sehr kleinem Publikum geplant, doch war auch die mit der neuerlichen Schließung obsolet. Stattdessen ließ der Fernsehsender Dreisat 70 Minuten im Film- und Videoformat produzieren, mit einigen originellen und einigen anderen Ideen. Grundlage für die Vergabe des Faustpreises sind Vorschläge der Theater. Es ist also ein Preis der Theater für ihre Künstlerinnen und Künstler. Eigene Produktionen darf ein Theater nicht vorschlagen. Michael Lages saß gestern, wie so oft in diesen Monaten, nur vor dem Bildschirm und zieht jetzt Bilanz.
Mit dem letzten Preisträgerwort hat der fürs Lebenswerk geehrte Choreograf William Forsythe die trübe Stimmung dieser Tage perfekt getroffen.
Covid is a disaster and I think that the Faust Prize is really essential because it reminds people how important it is to have culture as an element of civilization building.
Der Faustpreis als Erinnerung daran, wie wichtig Kultur ist, um Zivilisation zu erhalten. Der Film zur ausgefallenen Gala hatte sich zuvor etwas mehr als eine Stunde lang redlich Mühe gegeben, so wenig Tristesse wie möglich aufkommen zu lassen.
Patrika, den Faust, freu mich super duper duper. Endlich habe ich es geschafft. Gefeiert wird die ganze Nacht.
Na gut, der Bremer Opernsänger Patrick Zielke freute sich vielleicht ein bisschen albern über den Preis als Darsteller im Musiktheater, aber sei es drum, Bremen ist ja besonders üppig bedacht worden. Auch Antje Pfundner erhielt den Faust für eine Produktion im MOX, dem Kinder- und Jugendtheater am Bremer Haus. Neue Namen sind ins Spiel gekommen, etwa der von Evelina Marciniak, die am Hamburger Thalia-Theater inszenierte, oder der ihres Opernkollegen Martin G. Berger, der für eine Arbeit in Weimar geehrt wurde. Endlich hat auch die seit den Zeiten an der Volksbühne jeden Preis werte Schauspielerin Astrid Meyerfeld den Faust bekommen und sich darüber sehr grundsätzlich gefreut.
Ich freue mich, dass wir uns bald auf der Bühne wiedersehen und dann feiern wir und hoch lebe das Theater!
Als Choreograf wurde Brian Arias ausgezeichnet, der fürs Hessische Staatsballett gearbeitet hat, das in Darmstadt und Wiesbaden zu Hause ist. Und nach München ging der Preis für Tänzerinnen und Tänzer in die freie Szene des Theaters Schwere Reiter, wo Lucy Wilke und Pavel Dudusch ein Duo-Projekt erarbeitet haben, das Grenzgänge zwischen der Queer-Szene und physische Einschränkung im Tanz thematisiert. Lucy Wilke sagt:
Ja, in dieser Arbeit teilen wir auch unsere Vision von Verletzlichkeit und einer tiefen Intimität. Das haben wir in den letzten Jahren zusammen kultiviert.
Gleich zur Eröffnung erhielten schließlich Markus Selk und Roderick Biersticker den Preis für die szenische und optische Ausstattung der jüngsten Produktion von Susanne Kennedy an der Berliner Volksbühne. Und die Präsentation? Die Moderation dieser Gala war in vielen der 14 Ausgaben zuvor eher Glücks- oder Unglückssache. Zeynep Saleh vom Schauspiel und Michael Kupfer-Radecki vom Opernensemble in Hannover hatten es diesmal ein bisschen leichter. Ihr Partner und Gegenüber war ja nicht der volle Saal, sondern nur die Kamera. Elegant und mit Witz haben sie die Aufgabe gemeistert. Sie allerdings genderte die Texte im modernen Stolpersprech der Zeit selbst in Fällen, wo in der BewerberInnenriege überhaupt kein Mann mehr vorkam und ortsansässige Hannoveranerinnen und Hannoveraner stolperten womöglich gelegentlich auch über die Bildwahl des Filmteams. Radelte Frau Saleh gerade noch durch die Altstadt, stand sie im nächsten Bild plötzlich weit draußen im alten Gartentheater der barocken Gärten von Herrenhausen. Schönster dramaturgischer Einfall, mangels Publikum, wurden nach Preisbegründung und Danksagung jeweils tobend jubelnde Ensembles allüberall im Lande aus ihren jeweiligen Häusern zugespielt. Gut so. Auch gut die Abschiedsworte von Ulrich Kuhn, dem scheidenden Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins.
Herr Kuhn, kann eine Gesellschaft ohne Kunst leben?
Nee, kann sie nicht.
weil es in der Natur des Menschen liegt, dass er über sich hinaus will.
Hamburgs Kultursenator Carsten Bruster dürfte ein starker Nachfolger werden. Mies besetzt hingegen waren Laura Börmann und Sonja Anders, die Intendantinnen vor Ort, als Türöffner fürs Grußwort von Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Wirklich schön schließlich, dass die Pechvogelstadt Hannover nach der virusbedingt verhagelten Quasi-Gala jetzt auch die nächste ausrichten darf. Hoffen wir das Beste.
Michael Lages stellte die ganz lebendigen Preisträger der mal wieder virtuell veranstalteten Faust-Theaterpreisverleihung vor. Wenn man dieses Foto anschaut, ein aufgerissener Garten, kaum Rasen oder Sträucher sind mehr zu sehen, nur noch Löcher in der Erde, das vom Architekten Hans Scharoun 1934 entworfene Haus Bensch in Berlin-Spandau ist eine Dauerbaustelle. Haus Bensch zählt mit Haus Schminke, Haus Matern und Haus Moll zu den bedeutendsten in den 1930er Jahren realisierten Einfamilienhäusern von Hans Scharoun, der von 1955 bis 1968 Präsident der Berliner Akademie der Künste war. Matthias Sauerbruch, Direktor der Sektion Baukunst der Berliner Akademie der Künste, habe ich heute Nachmittag gefragt. Sie haben am Freitag eine Pressemitteilung herausgegeben und jetzt schlagen Sie Alarm. Was ist denn los mit dem Haus Bensch?
Es ist ein Haus, was Hans Scharoun, der Architekt der Berliner Philharmonie und langjähriger Präsident auch unserer Akademie der Künste, in den 30er Jahren entworfen hat für einen Privatmann namens Dr. Bensch. Und dieses Haus war lange Jahre erst in der Familie, aber dann auch in anderen sorgsamen Händen und ist jetzt seit einigen Jahren in neuem Besitz. Und der neue Besitzer hat Erweiterungs- und Umbaupläne. Und da das Haus seit den 70er Jahren auf der Denkmalliste steht, ist das natürlich nur mit der Zustimmung des Denkmalschutzes möglich. Und leider Gottes haben die neuen Besitzer da mehrfach gegen die Anweisungen und den Rat der Denkmalleute verstoßen. Und infolgedessen ist die Baustelle zunächst mal stillgelegt worden, weil es ganz offensichtlich Abweichungen gab von dem eingereichten Bauantrag. Und dieser Konflikt ging dann so weit schließlich, dass jetzt das Haus versiegelt worden ist und die Bauarbeiten eingestellt worden sind, bis es vollkommen klar ist, dass dieses doch sehr wertvolle baukulturelle Erbe erhalten und renoviert und gepflegt werden kann.
Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Warum hat Scharoun diese Einfamilienhäuser geplant und gebaut damals? Waren das Auftragswerke?
1934 war er noch ein relativ junger Architekt und da gab es auch nicht so wahnsinnig viel zu tun für ihn. Und er war wahrscheinlich froh und dankbar, dass er solche einzelne Bauherren hatte, die damals hat man sich ja von einem Architekten noch ein Haus bauen lassen.
Und wie kommt es, dass diese Häuser heute Privatleuten gehören, die vielleicht mit dem organischen Raumkonzept Scharouns Mühe haben und dann ein Denkmal zerstört wird? Sie haben doch gewusst, was Sie kaufen, oder?
Das ist absolut richtig, natürlich. Also wie gesagt, das Haus steht unter Denkmalschutz und das ist sicherlich nicht verheimlicht worden beim Kauf oder ließe sich auch leicht nachvollziehen. Und ich nehme an, dass die Besitzer noch nicht verstanden haben, wie wertvoll das Gebäude tatsächlich ist.
Wie wird das denn jetzt weitergehen? Wird es da eine Wiederherstellung des Bench-Hauses geben? Wer finanziert denn so etwas?
Also ganz ehrlich gesagt, aber das ist jetzt sozusagen ins Unreine gesprochen, glaube ich, wird der gegenwärtige Besitzer mit dem Haus offensichtlich nicht glücklich werden. Und ich würde vermuten, dass er das verkaufen werden wird. Und es geht eigentlich jetzt darum, jemanden zu finden, der, sagen wir mal, das Verständnis, auch die Geduld und auch die Liebe hat, so ein Haus nicht nur einfach zu besitzen, sondern auch zu pflegen und wieder herzurichten. Und das gilt natürlich genauso für den wunderbaren Garten, der so an den Hängen über der Havel gelegen ist, mit dem wunderbaren Blick über die Havel in Spandau. Also es geht eigentlich darum, für eine aufgeklärte Bauherrschaft zu werben, die sich mit diesem Gebäude anfreunden kann.
Wie steht es denn um die anderen Scharoun-Häuser? Kann man die nicht auch mal einer anderen Nutzung zuführen?
Die sind teilweise von Stiftungen übernommen worden, also das Haus Schminke beispielsweise. Und das kann man sogar mieten, das ist sehr schön. Das ist auch sehr schön wieder hergerichtet worden. Das ist eine Privatstadt, die Wüstenrot-Stiftung, die das wieder hergerichtet hat. Aber für das Haus Bensch ist im Augenblick derartiges nicht in Aussicht, sodass im Grunde genommen alle Optionen offen sind.
Was waren denn jetzt die größten Bausünden, die an dem Haus Bensch begonnen wurden zu begehen?
Da wurden Teile abgerissen, die hätten nicht angefasst werden dürfen. Und das Bauvolumen, das angebaut werden sollte, wich deutlich von der Masse ab, die im Bauantrag eingezeichnet war. Was noch dazu kommt, ist, dass die Architektur auch vollkommen fremd, also vollkommen, wie soll ich sagen, weder, sagen wir mal, sich deutlich unterscheidet von Scharouns Arbeit, noch irgendwas mit dem organischen Bauen zu tun hat. Also eine sehr unglückliche Konstellation leider.
Ich meine, das mit den ganzen Treppchen und Schneckchen und so ist natürlich auch für heutige Bedürfnisse vielleicht nicht für jeden was, oder?
Ja, das ist richtig. Aber ich meine, das sieht man hier auf den ersten Blick. Das ist die Besonderheit dieses Hauses, dieser abgetreppte Raum, der sich so quasi wie Konturen an das Gelände anpasst und den Garten praktisch ins Haus hineinzieht. Das ist die Besonderheit. Natürlich können Sie heute sagen, das ist nicht rollstuhlgerecht, das ist dies und jenes nicht. Dafür ist es ein originaler Scharoun und ein wirklich wunderbares Gebäude.
Ein echter Scharoun wurde zum Streitobjekt. Matthias Sauerbruch, Direktor der Sektion Baukunst der Berliner Akademie der Künste, war das. Längst hat der kontinuierliche Informations-, Kommunikations- und Ideenfluss im Internet auch die Literatur erreicht. Immer mehr junge Literaten machen Social-Media-Plattformen zu den eigentlichen Triebwerken ihrer Geschichten. Zugleich lassen sich junge Autorinnen und Autoren von Chats und Interessengruppen zu neuen Themen inspirieren und profitieren nebenbei von der größeren Reichweite ihrer eigenen Kommentare, ganz ohne die klassischen Medien. Welche Rolle spielen technische und stilistische Möglichkeiten von Twitter und Co. in der Gegenwartsliteratur? Sind die Grenzen zwischen Netz und Realität überhaupt noch zu erkennen? Mit diesen und anderen Fragen hat sich natürlich eine digitale Konferenz zum Thema Stil und Social Media am Literaturforum im Brechthaus beschäftigt in Berlin. Cornelius Willenkemper hat die Vorstellung verfolgt.
Ich denke schon, dass Social Media einfach uns sehr deutlich gemacht hat, dass die Art und Weise, wie die Wirklichkeit uns präsentiert wird von klassischen, weißen, bürgerlichen, männlich-heterosexuellen Medien, dass wir das nicht verwechseln dürfen mit der Wirklichkeit.
Der in Sri Lanka geborene und in Oberfranken aufgewachsene Autor Senthuran Varatharaja ist sich sicher. Die sozialen Medien geben denen eine literarische Stimme, die vom etablierten Kulturbetrieb nicht gehört werden. In seinem Roman Erstling Vor der Zunahme der Zeichen erzählt Varatharaja die Geschichte zweier Bürgerkriegsflüchtlinge, die sich per Zufall im Netz kennenlernen und eine rein virtuelle Unterhaltung pflegen. Für Varatharaja sind das Reale und das Virtuelle, Netz und Wirklichkeit, Traum und Realität längst keine Gegensätze mehr.
Dieser Fetisch des Haptischen, der dann konterkariert wird mit einer, ich finde, ziemlich billigen Theorie der Oberflächlichkeit. Alles ist oberflächlich, das iPhone ist oberflächlich. Und das ist natürlich ein unglaublich konservatives Denken, was nur von einem Motiv gesteuert ist, nämlich von einer Angst einer Generation, die glaubt, abgehängt zu werden. Und dass diese ganze Angst des Feuilletons, der Zeitungen, der JournalistInnen vor dem Internet, dass die Auflagen weniger werden, auf einmal muss Clickbait gemacht werden, all das. Das hat natürlich damit zu tun, dass sie wissen, sie werden an Macht verlieren. Sie sind nicht mehr die einzige Institution und Autorität, die dieses Game bestimmen kann.
Twitter und Co. wurden bei der Konferenz über soziale Medien und Gegenwartsliteratur aber nicht nur als Mittel gegen die bürgerlichen Hüter des Literaturbetriebs verstanden. Auch stilistisch hat die 280-Zeichen-Logik in der Literatur längst ihre Spuren hinterlassen.
Die Sprache auf Twitter ist sicherlich nochmal eine andere. Das ist ja näher dran an der Lyrik, die ich dann mache. Diese verknappte Form und die Suche nach dem wirklich guten Satz, der das perfekt auf den Punkt bringt, was man gerade sagen will, das prägt mit ziemlicher Sicherheit meinen Stil und fließt dann wahrscheinlich auch in die längeren Texte ein. Also halt die Suche nach der Pointe im einen Satz.
Meinte etwa Berit Glanz. Die Literaturbloggerin und passionierte Twitter-Userin hat unlängst ihren vielbeachteten Erstlingsroman Pixeltänzer über die müden Soldaten des digitalen Kapitalismus veröffentlicht. Ihre Figuren sind Phoneure, Flaneure des digitalen Raums, die ihr reales Leben bis in den letzten Winkel mit dem Smartphone weltweit zugänglich ausleuchten. Die konventionelle Vorstellung von Privatheit ist für Berit Glanz passé. Ihre Heimat, sagt sie, seien ebenso analoge wie auch virtuelle Räume. Auch die Österreicherin Stefanie Sargnagel, eine der wichtigen literarischen Stimmen ihrer Generation, begann als Bloggerin, veröffentlichte Sammlungen ihrer Einträge dann in Buchform und brachte unlängst mit Dicht ihren ersten Roman heraus.
Die Arbeitspraxis ist halt eine andere. Also meine anderen Texte entstehen halt immer sehr impulsiv und spontan und sind daher auch oft recht bildhaft und lebendig, weil es halt Eindrücke sind, die ich gerade unmittelbar verarbeite, die ich gerade notiere. Und das andere sind halt Geschichten aus der Vergangenheit, die ich halt erstmal wieder lebendig machen musste. Und Dafür musste ich halt viel mehr recherchieren und Freunde treffen und über Erinnerungen austauschen und meinen alten Blog durchforsten und sehr viel daheim sitzen und mich konzentrieren und in die Tasten tippen und auch wenn es mal nicht weitergeht, weitermachen.
Auffällig bei der durchaus aufschlussreichen digitalen Konferenz war, dass die Verfechter der Twitter-Literatur einen Hang haben, das Haus zu hüten. Senthuran Varataraja bekannte, über jeden Tag froh zu sein, an dem er nicht vor die Tür müsse. Berit Glanz wiederum lebt als dreifache Mutter an abgelegenen Orten und ist auf den literarischen Austausch im Netz angewiesen. Das Leben auf der Straße, dort wo echte Menschen sind, spielt in ihren Werken, wenn überhaupt, nur eine Nebenrolle. Die sozialen Medien haben die Grenzen der Realität und damit auch die der Literatur und ihre stilistischen Register erweitert und zugleich verkrustete Strukturen des etablierten Literaturbetriebs aufgebrochen. Dass dies nicht irgendwann in einer literarischen Sintflut omnipräsenter Beliebigkeit endet, liegt letztlich in der Hand der Leserinnen und Leser, ob analog oder im Netz.
Cornelius Wüllenkemper über Stilfragen in den sozialen Medien. Zu viel Bürokratie, Rückständigkeit vor allem bei der Digitalisierung, dazu verwaiste Professorenstellen. Davon können viele Hochschulen seit langem ein Lied singen. Auch die Lehrenden klagten schon lange darüber, dass sie inzwischen mehr Zeit mit Verwaltungsaufgaben und Drittmittelanträgen zubringen als mit Forschung und Lehre. In Bayern möchte Ministerpräsident Markus Söder möglichst schnell ein neues Hochschulgesetz verabschieden, das all diese Probleme lösen soll und den Hochschulen zumindest in Bayern eine glorreiche Zukunft verspricht, weil sie endlich autonom und ohne staatliche Einmischung forschen können. Was verlockend klingt und möglicherweise sogar als Vorbild für die gesamte deutsche Hochschullandschaft gelten soll, stößt aber inzwischen auf Widerstand, nicht nur bei dem Lehrpersonal und den Studierenden, sondern auch bei Juristen, Carsten Probst. Wogegen richtet sich die Kritik?
Ja, Frau Löcker, zunächst gegen den Kommunikationsstil der Landesregierung. Das Bayerische Kabinett hat im Oktober Eckpunkte für dieses neue, wie es heißt, Hochschulinnovationsgesetz verabschiedet. Davon haben die Hochschulen dann aus der Presse erfahren. Eine inhaltliche Abstimmung also gab es im Vorfeld gar nicht. Gleichzeitig machte eben Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, Druck, das neue Gesetz möglichst schon im Januar 2021 zu verabschieden. Vor allem aber, Frau Löcker, gibt es ganz grundsätzlichen Widerspruch gegen dieses Eckpunktepapier. Und diese Kritik reicht weit über Bayern hinaus. Das sieht man eben auch daran, dass in Österreich gerade ganz was ganz Ähnliches geplant wird. Was der bayerischen Landesregierung vorschwebt, läuft auf eine Ökonomisierung von Forschung und Lehre hinaus. Söder ließ sich vernehmen, Vorbild sei nicht mehr die Berliner Humboldt-Universität, sondern Harvard in den USA, also eine von privaten Sponsoren hohen Studiengebühren getragene, marktwirtschaftlich organisierte Universität, die Bildung vor allem nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten vermarktet. Und das schreckt natürlich vor allem jene Hochschulen auf, die viele kleinere geisteswissenschaftliche Studienfächer anbieten, aber auch eben künstlerische Fächer, die sich nicht so ohne weiteres wirtschaftlich evaluieren lassen.
Aber es ist schon eine Reform der Hochschulen nötig, oder? Also Stichwort Digitalisierung, Bürokratieabbau.
Ja, speziell in Bayern ist ja sogar die letzte Reform 14 Jahre her. Also viele Hochschulen haben schon vor diesem Innovationsvorschlag durch die bayerische Landesregierung Vorschläge gegen die Defizite an die Landesregierung geschickt und sagen nun, ja, darauf wurde bisher ja kaum reagiert. Stattdessen sollen nun Ideen durchgepeitscht werden, bei denen wir nicht mal Mitspracherecht hatten bisher und die, das wird vermutet, ein bisschen auf diese Exzellenz-Uni der Technischen Universität München zugeschnitten sind, also auf die angewandte Forschung. Das zum Beispiel sollen bisherige Gremien ausgehebelt werden, Mitbestimmung der Fakultäten geschwächt werden, stattdessen so quasi alleinherrschende Hochschulleitungen aus Präsident und ein paar mehr oder weniger prominenten Räten dann quasi die Ausrichtung der einzelnen Studiengänge bestimmen. Da sehen dann manche quasi schon die Wissenschaftsfreiheit aufs Spiel gestellt und dagegen gibt es auch verfassungsrechtliche Einwände. Ich habe nun heute mit Dietmar Rübel gesprochen, Professor für Kunstgeschichte an der Kunstakademie München. Die hat schon ein Protestschreiben verfasst und Rübel sagt, was soll denn eigentlich beispielsweise eine Kunstakademie, die per Gesetz solche Starprofessorinnen nun anwerben soll, um ihre Studiengänge zu vermarkten. Stars also der Branche, irgendwelche berühmten Künstler, die dann für viel Geld ihren Namen geben, für Repräsentationszwecke, überhaupt kein Deputat haben, nie auftauchen und sich quasi dann an der Hochschule von schlecht bezahlten Handlangern vertreten lassen.
Haben Sie denn das Gefühl, das sind berechtigte Sorgen?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es berechtigte Sorgen sind, denn hier geht es eigentlich um kulturelle Grundsatzfragen und es geht ja auch gar nicht um die Blockade an sich einer vielleicht sinnvollen Reform, sondern um eine notwendige Differenzierung, je nach Hochschultyp und natürlich auch darum, singuläre Machtpositionen und Besitzstände an diesen Hochschulen gerade zu vermeiden.
Sie sprachen von Protesten. Wie organisiert sich dieser Protest jetzt an den Hochschulen und wie geht das weiter?
Ja, im Fall der Kunstakademie München hat man sich jetzt mit anderen Hochschulen, Kunsthochschulen vernetzt und abgestimmt, etwa mit der Kunstakademie Nürnberg oder mit der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Es sind auch weitere Proteste geplant, Frau Lückert, und es wird sicherlich auch eine oder andere Universität wie die Ludwig-Maximilians-Universität in München betreffen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Plan, bis Januar ein Hochschulgesetz in der jetzigen Form zu beschließen, so durchkommt ohne weitere Diskussion.
Carsten Probst, vielen Dank über die in Bayern geplante Hochschulreform. Seit dem 9. November befindet sich Portugal wieder im Ausnahmezustand. Anders als im Frühjahr versucht die Regierung es derzeit, aber mit einem etwas weniger harten Lockdown. Das heißt, verschiedene Kulturinstitutionen sind geöffnet, man kann sie besuchen. Allerdings muss das Kulturvergnügen um 23 Uhr beendet sein. Neben Tourismus und Gastronomie trifft die Pandemie den Kultursektor in Portugal am heftigsten. Da die wirtschaftlichen Auswirkungen schlimmer sind als befürchtet, kann es sich das Land aber nicht leisten, wieder alles dicht zu machen, meint Eva Gür.
Es ist still in der Alfama. Das sonst so lebendige kleine Viertel in Lissabon mit seinen unzähligen Fado-Restaurants befindet sich im Dornröschenschlaf. In den letzten Jahren profitierte die Geburtsstätte des Fado, wie es die Portugiesen gerne nennen, vom Tourismusboom. Mehrere tausend Besucher kamen pro Tag, bis die Pandemie die Welt zum Stillstand brachte. Lino Ramos ist Fado-Sänger und besitzt ein kleines Restaurant in einer der verwinkelten Gassen. Der Fado lebt von den Ausländern und gerade kommen keine, also haben wir auch keine Gäste. Es ist sehr schwierig für die Gastronomie und die Fado-Häuser und die Maßnahmen der Regierung erschweren uns das Leben immer mehr. Seit dem 9. November gilt in Portugal wieder der Ausnahmezustand mit einem Teil-Lockdown. Restaurants müssen um 22.30 Uhr schließen, wenn sie denn überhaupt noch aufmachen. Zwischen 23 und 5 Uhr morgens herrscht Hausarrest für die Portugiesen, am Wochenende schon ab 1 Uhr mittags. Mit diesen neuen Maßnahmen will die Regierung steigende Infektionszahlen eindämmen und Wirtschaft und Alltag so gut es geht am Laufen halten. Einen zweiten Lockdown wie im Frühjahr kann sich das kleine Land nämlich nicht leisten. Portugal muss mit einem wirtschaftlichen Rückgang von 10% rechnen. Neben Tourismus und Gastronomie muss auch die Kultur ums Überleben kämpfen. Kulturministerin Graça Fonseca appelliert sogar an die Bürger, weiterhin zu Kulturveranstaltungen zu gehen. Vor dem Nationaltheater Dona Maria II erzählt dieser junge Mann, laut sozialen Medien ist die Kultur sicher und deshalb unterstütze ich sie gerne. Ich glaube, eine offene Haltung ist wichtig, sonst haben wir bald gar nichts mehr, was uns unterhält. Der Theatersaal füllt sich langsam. Jeder zweite Platz ist besetzt. In Zeiten von Corona ist die Veranstaltung damit ausverkauft. Am Eingang bildet sich eine lange Schlange aufgrund des gebotenen Sicherheitsabstands. Maskenpflicht, Fiebermessen. Es riecht nach Desinfektionsmittel. Wer diese strengen Maßnahmen umsetzen kann, darf weitermachen. Das war aber nicht immer so. Zwischen März und Juni wurden sämtliche Kulturveranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt oder verschoben. Schauspieler Sérgio Coragem kritisiert den Umgang der Regierung mit der Kultur.
No momento em que o país e o mundo pararam e não houve...
In einer Zeit, in der unser Land und die Welt stehen blieb, gab es keine große Hilfe von denjenigen, die sie leisten sollte. Ich möchte aber klarstellen, dass die portugiesischen Künstler einen starken Willen zeigen, für ihre Arbeit zu kämpfen. Während die Kulturministerin den Staatshaushalt 2021 diskutiert, demonstrieren hunderte Kulturschaffende vor dem Parlament für eine Kultur mit Zukunft. Für eine Zukunft mit Kultur. Rui Galveias, selbst Musiker und Leiter der Gewerkschaft für Arbeiter im Kulturbetrieb, Senas T, macht sich für 1% stark.
Um orçamento que tem sido migalhas, não é? Porque é sempre na base dos 0,21%.
Der bisherige Anteil von 0,21% des Staatshaushalts sind Peanuts und muss auf 1% erhöht werden. Außerdem muss es stärkere Sofortmaßnahmen geben, damit sie alle Arbeiter erreichen und den Kultursektor nicht in jenem Armutszustand hinterlassen, in dem er sich heute befindet. Laut Kulturministerin haben bisher rund 9.000 Kulturschaffende 12 Millionen Euro Corona-Subventionen erhalten. Viel zu wenig und mit strukturellen Problemen verbunden, kritisiert die Opposition. Beatriz Gomes-Dias von den Linken. Ein nicht festangestellter Techniker, der seinen Lohn verloren hat, aber mit jemandem verheiratet ist, der 550 Euro verdient, fällt durch das Raster. Einer, der zurück ins Elternhaus geht, bekommt keine Unterstützung. Wie ist es möglich, Frau Ministerin, dass Sie ein Sozialprogramm entworfen haben, das viele Menschen ausschließt? Das Kulturministerium hat die Menschen im Stich gelassen. Corona hat in Portugal in vielerlei Hinsicht strukturelle Probleme an die Oberfläche gebracht, die jetzt nicht mehr zu übersehen sind. Der Kultur geht es schlecht, sehr schlecht sogar. Und die Künstler sind frustriert. Sie werden so schnell nicht locker lassen, damit sie in Zukunft unter besseren Konditionen die Welt mit ihrer Kreativität bereichern können.
Eva Gürr blickte auf die Situation in Portugal. Kulturveranstaltungen sind dort noch möglich und erlaubt. Auch die Organisatoren von Veranstaltungen hierzulande im kommenden Jahr müssen jetzt bereits entscheiden, ob sie an ihren Terminen festhalten können oder sie verschieben. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, die Berlinale wird jedenfalls nicht verschoben, sondern das Festival wird wie geplant vom 11. bis 21. Februar nächsten Jahres stattfinden. Das hat die Geschäftsführerin Mariette Rissenbeck jetzt noch einmal bekräftigt. Als Grund führte sie an, dass das Frühjahr ja Corona-bedingt ebenfalls unsicher sei. Eine Verschiebung weiter hinein in den Mai schloss sie aus, denn dann würde die Berlinale ja nach den Filmfestspielen von Cannes stattfinden. Dorthin reise aber die gesamte Filmbranche und sie käme dann nicht noch einmal nach Berlin, so Rissenbeck. Für den Fall, dass die Berlinale im Februar vor Ort stattfinden kann, gibt es auch schon Strategien.
Da haben wir uns sehr ausführlich mit auseinandergesetzt und Pläne entwickelt. Natürlich haben wir auch, ist uns bewusst, dass wir sowas wie einen Empfang für 2000 Personen gar nicht erst andenken brauchen und haben uns voll darauf eingestellt, dass wir im Februar uns sehr auf die Kinovorführungen konzentrieren werden.
Das war die Geschäftsführerin der Berlinale Mariette Rissenbeck im Deutschlandfunk Kultur. Kann die Berlinale nicht vor Ort starten, sollen zumindest Teile digital gezeigt werden. Die Berlinale soll auf diese Weise jedenfalls ein Publikumsereignis bleiben. So hat auch das internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg diesmal nur online stattgefunden und ist jetzt mit der Preisverleihung zu Ende gegangen. Dabei wurde der Film My Mexican Bretzel mit dem Hauptpreis geehrt. Der Debütfilm der spanischen Regisseurin Nuria Jiménez Lorang sei ungemein exzentrisch und unterhaltsam gewesen und habe zugleich hinterfragt, was ein Film ist und was er darf, so begründete die Jury ihre Entscheidung. Die Filmemacherin hat sich zu den Urlaubsfilmen ihrer Großeltern eine Geschichte ausgedacht. Und zwar hat sie die Geschichte ausgedacht einer leicht gelangweilten Society Lady, also ein Drehbuch quasi nach dem Film. Und was tun Kulturschaffende so, wenn sie wegen Corona nicht arbeiten können? Der Kabarettist Gerhard Polt hat sich zum Beispiel quer durch die Geschichte der Päpste gelesen. Mehrfach hat er ja selber schon den italienisch sprechenden Papst Benedikt imitiert und sich auch über die katholische Kirche insgesamt immer mal wieder lustig gemacht. Und der Startenor Jonas Kaufmann hat sich ausgeruht, seiner Stimme also gezwungenermaßen eine Pause gegönnt. Und jetzt stellte er fest, dass diese Pause seiner Stimme so richtig gut getan hat. Sie wirke wieder frischer, sei heller und strahlkräftiger geworden, so Jonas Kaufmann.
William Forsythe sagte zum Anfang unserer Sendung, Covid is a disaster. In den Informationen am Abend geht es gleich unter anderem um die Diskussion um die Verlängerung der Corona-Maßnahmen. Hier im Studio war Katja Lückert. Sie wünscht Ihnen einen guten Abend.